Predigtext heute und das Thema ist brisant eigentlich, weil es geht um einen Prediger und die Bezahlung durch seine Gemeinde. Und, naja. Zum Glück habe ich mir das nicht ausgedacht, also diesen Text. Ich meine, ich habe zumindest überlegt, es wäre gut, mal den Philipperbrief anzugucken. Und das haben wir die letzten Wochen gemacht. Und im vierten Kapitel des Philipperbriefes geht es tatsächlich um dieses wunderbare Thema Geld. Wer von wem Geld kriegt, warum und wofür. Paulus schreibt da: Als jemand, der wie ihr zum Herrn gehört, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Endlich hattet ihr einmal die Möglichkeit, mich und meine Arbeit kräftig zu unterstützen. Ihr hattet das ja schon immer vor, aber es gab keine Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht, weil ich in Not bin. Ich habe nämlich gelernt, in jeder Lage allein zurechtzukommen. Ich kenne den Mangel, ich kenne auch den Überfluss. Alles und jedes ist mir vertraut. Das Sattsein wie der Hunger, der Überfluss wie die Not. Ich bin allem gewachsen durch den, der mich stark gemacht hat. Jedenfalls habt ihr gut daran getan, mich in meiner Notlage zu unterstützen. Ihr Philipper wisst ja selbst, wie es war damals, als ich aus Mazedonien aufbrach und anfing, die gute Nachricht zu verkünden. Mit keiner anderen Gemeinde rechnete ich Ausgaben und Einnahmen ab, nur mit euch. Ja, jetzt habe ich die Zeile verpasst. Ja, schon nach Thessalonich hattet ihr mir etwas für meinen Unterhalt geschickt und das nicht nur einmal. Nicht, dass es mir um die Zahlung geht. Es geht mir vielmehr darum, dass euch der Ertrag daraus als Guthaben angerechnet wird. Ich bestätige, dass ich alles vollständig erhalten habe. Jetzt habe ich mehr als genug. Ich lebe geradezu in Hülle und Fülle, seit ich von Epaphroditus eure Gabe empfangen habe. Sie waren wie wohlriechender Duft, wie ein willkommenes Räucheropfer, das Gott gefällt. Und mein Gott wird euch alles geben, was ihr braucht. Er wird euch durch Christus Jesus am Reichtum seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Unser Gott und Vater regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Ja, wir sind gewohnt, in den Briefen eher so theologische Themen zu finden und dann vielleicht auch noch die praktische Anwendung. Im Philipperbrief bekommen wir an der einen oder anderen Stelle etwas Einsicht in ein paar persönliche Momente aus dem Leben des Paulus. Letzte Woche haben wir davon gehört, wie Paulus seine Haltung zu seinem früheren Leben als radikaler Pharisäer beschreibt. Heute geht es um ein Problem, was eigentlich gar nicht persönlich ist, aber das, was von uns allen persönlich gehandhabt wird, nämlich die Höhe unseres Einkommens. Das ist ja etwas, was man nicht notwendigerweise irgendwo an die große Glocke hängt. Paulus macht Missionsreisen, mal hierhin, mal dahin, und verbringt seine Zeit mit Briefe schreiben und damit viel zu beten. Wie finanziert er sich eigentlich? Wovon lebt Paulus? Das Tolle an diesem Thema Geld ist, dass Geld immer noch das Gleiche ist wie damals. Auch wenn sich die Leute vielleicht so ein bisschen geändert haben. Vielleicht kommt bald jetzt eine Phase, wo es kein Geld mehr gibt, sondern wo alles nur noch so bargeldlos hin und her gehuscht wird und keiner mehr weiß, wo er was ausgibt und wie. Aber prinzipiell, Geld ist Geld. Und wenn man einen Menschen aus der Antike in unsere heutige Zeit rauskatapultieren würde, dann würde er sofort unsere Münzen als Geld erkennen. Bei dem Papier wäre er wahrscheinlich ein bisschen misstrauisch, dass das viel mehr wert ist. Aber er weiß, was Geld ist. Und von daher sind auch so manche Weisheiten, die es über das Geld gibt, glaube ich, damals wie heute gültig. Zum Beispiel der Spruch: Pecunia non olet, Geld stinkt nicht. Das ist ein Satz, der zurückgeht auf Kaiser Vespasian. Er brauchte mehr Einnahmen für seinen unausgeglichenen kaiserlichen Haushalt. Allein das kann einem ja schon bekannt vorkommen. Und an steuerlichen Möglichkeiten war im Grunde genommen alles ausgeschöpft, wenn man nicht die Wirtschaft zu sehr belasten will. Und es gab auch eigentlich keine erdenkbare Steuer, die noch einzuführen wäre. Allerdings, da gab es noch eine Möglichkeit, er erhob eine Nutzungsgebühr für die öffentlichen Latrinen. Und gegen den Einsatz, das Einwand, dass Geld aus den Latrinen ja wohl des Kaisers unwürdig sei, da soll der Kaiser diesen Satz gesagt haben: Geld stinkt nicht. Und ich glaube, dieser Satz gilt bis heute. Wir machen uns vielleicht Gedanken, worüber das eine oder andere Geld herkommt. Aber wenn das Geld erstmal in unseren Kassen klingelt, dann ist es einfach nur Geld. Ich denke zum Beispiel daran, wie es möglich ist, dass wir Regierungen mit Waffen unterstützen, von denen wir eigentlich der Meinung sind, dass sie ihre Einwohner auf eine Art und Weise behandeln, die wir für verbrecherisch halten. Aber wir unterstützen sie mit Waffenpotenzial und das Geld, was dann von diesen ungerechten Staaten kommt, klingelt in unseren Kassen und es riecht nicht mehr, obwohl es eigentlich kein Latrinengeld, sondern noch schlimmer, vielleicht eher Blutgeld ist. Eine andere Weisheit, die auch bis heute gilt, ist, wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Dieser Satz ist ab dem 14. Jahrhundert nachweisbar und wurde wahrscheinlich von Hofnarren oder Hofmusikern geprägt. Klar, ne, wenn der Fürst halt dieses Lied hören will zum 20. Mal, dann spiele ich es halt zum 20. Mal, weil er ist der, der die Rechnung und die Zeche bezahlt. Technologisch hat sich vielleicht viel verändert. Aber letzten Endes ist dieser grundlegende Umgang mit Geld, glaube ich, damals wie heute immer noch der gleiche. Wenn Geld also seinen Besitzer verlässt, und auch wenn es das oder gerade wenn es das als Spende tut, dann stellt sich heraus, sowohl das Geben als auch das Nehmen kann ein bisschen tricky sein. Denn wenn Geld den Besitzer wechselt, dann hat das unter Umständen eine Auswirkung auf die Beziehungen zwischen den beiden Parteien. Und das ist wichtig zu beachten. Und drei Gedanken möchte ich euch anhand dieses Textes mit auf den Weg geben. Und das erste ist Paulus, der Empfangende. Nun, als von Gott berufener Apostel müsste man ja eigentlich das Recht haben, von seinen Gemeinden Geld zu bekommen. Und Paulus deutet das in einem anderen Brief auch an, dass das so mancher auch macht. Und wenn ich mir vorstelle, wir könnten mal Paulus zu Besuch haben, ich glaube, da würden wir schon Geld für die Reisekosten zusammenkriegen, den wird jeder gerne hören. Allein, es scheint so zu sein, dass Paulus sich doch mit seinen Unkosten etwas bedeckt gehält. Denn er schreibt, mit keiner anderen Gemeinde rechnete ich die Ausgaben und Einnahmen ab, nur mit euch. Es ist nicht ganz klar, warum Paulus hier von den Philippern Geld annimmt und von anderen nicht. Auf alle Fälle können wir sagen, das Thema Geld ist Paulus nicht zu peinlich. Und er ist eigentlich auch nicht zu schüchtern, dieses Thema anzuschneiden. In einigen Briefen berichtet er davon, dass er eine Kollekte sammeln will und er macht auch deutlich, dass wenn er vorbeikommt, um die Ergebnisse der Kollekte einzusammeln, dass er dann auch ordentlich Geld sehen will und da nicht nur für ein paar Cent angereist kommt. Also er kann auch schon in Richtung Geld Druck machen. Aber das Geld dieser Kollekte ist nicht für ihn gedacht, sondern für die Gemeinde in Jerusalem, die aufgrund einer Fehlkonstruktion ihrer Finanzen verarmt ist. Paulus bekommt also Geld von dieser Gemeinde. Wenn wir uns den Paulus angucken, dann ist er ein Mann, der eine Berufung hat und er ist bereit, alles für diese Berufung zu tun. Ich glaube, er scheint mir deswegen auch ein bisschen vorsichtig mit seinen Geldgebern zu sein, weil er seinen Auftrag nicht kompromittieren will. Er möchte nicht hinterher in Schwierigkeiten kommen, weil er von einer Gemeinde Geld bekommen hat und die dann sagen kann, hier, ne, unser Geld möchtest du haben, aber was wir machen und tun, da bist du dauernd am Rumnörgeln. Sondern Paulus möchte unabhängig bleiben, weil er sich Gott verpflichtet fühlt. Die Philipper, wenn man den gesamten Brief liest, scheinen sehr auf seiner Linie zu liegen. Und ich glaube, Paulus hat sich bei den Philippern sicher und wohl gefühlt und hatte nicht das Gefühl, dass wenn er von denen Geld annimmt, dass ihm das irgendwie ungünstig aufs Butterbrot geschmiert wird und er irgendwann einmal in Schwierigkeiten kommt und sie versuchen werden, auf ihn Druck auszuüben, wegen dem Geld und dem Geschenken, den er bekommen hat. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, bis auf den heutigen Tag. Wenn wir Geld bekommen, als Gemeinde, als evangelische Kirche, dann ist Weisheit gefragt in dem Umgang und auch in dem, woher kommt das Geld und was wird vielleicht unter Umständen mit diesem Geld mitgeliefert. Ich habe in Solingen in einer Gemeinde gearbeitet, die ein sehr armer Stadtteil war und das war über Generationen schon gewesen und im Nachbarstadtteil wohnten die reichen Industriellen in riesigen Villen, die diese ganzen Stahlwerke hatten und was es da alles in der Frühindustrialisierung gab. Und der Stadtteil, wo diese Gemeinde war, da lebten dann die ganzen Arbeiter in zum Teil sehr, sehr, sehr schlimmen Bedingungen. Und bis auf die heutige Zeit hatte sich das noch so gehalten, dass dort die kleinen Häuser waren und die armen Leute und das in diesem anderen Stadtteil die Honoratioren waren. Das Pfarrhaus war ein großes dreistöckiges Gebäude mit einem großen Weinkeller. Und das war in Solingen, nicht in Baden. Ich meine, in Baden kann man verstehen, wofür man einen Weinkeller braucht. Aber in Solingen, ich meine, da wächst kein Wein, da musst du den Wein erstmal teuer von irgendwo her schaffen. Was soll also ein Pfarrer mit einem riesigen dreistöckigen Gebäude für seine Frau, seine Kinder, seine Dienstangestellten und diesen großen Weinkeller? Die Stimmung in diesem Stadtteil bis auf den heutigen Tag war sehr antikirchlich. Und es gab eine große DKP und KPD-Tradition oder so und Arbeiterbewegung, weil in denen drin das Empfinden war, die Kirche steht auf der Seite der Reichen. Die sind nicht für uns Arbeiter da. Die haben im Grunde genommen immer die Reichen und Mächtigen unterstützt. Und ich glaube, das ist dummerweise eine Tradition innerhalb unserer Kirche, der evangelischen wie der katholischen, dass wir ganz oft eng zusammen mit den Reichen und Mächtigen gearbeitet haben. Und das hat auch immer was mit Geldströmen zu tun gehabt. Von daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir weise sind bei unseren Geldströmen, welches Geld und wessen Geld wir annehmen und wessen nicht. Mein zweiter Gedanke, auch Gottes Kinder haben einmal Mangel. Es gibt immer wieder Leute, die erzählen, dass wir Königskinder sind. Gott ist König, wir sind seine Kinder. Und wie leben Königskinder? Königskinder leben gut, weil der König, der Papa, hat ja alles. Und von daher ist es das naturgegebene Recht eines Christen, auch im Überfluss zu leben, weil Gott ja alles hat und gerne von seinem Überfluss uns gibt. Paulus beschreibt seine Situation anders. Er sagt, er kennt alles, er kennt schon den Überfluss, aber er kennt auch den Mangel. Und all das gehört für ihn zu einem Leben mit Jesus Christus zusammen. Und er sagt, in beidem habe ich gelernt, zu leben und zufrieden zu sein. Und in beidem habe ich gelernt, Gott zu akzeptieren. Sowohl, wenn es mir gut geht, als auch, wenn ich Mangel habe. Und ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die für unsere heutige Zeit sehr wichtig ist. Wir leben in einer Zeit, in der wir alle viel deutlicher gesagt bekommen, die Welt dreht sich um dich. Mach dein eigenes Ding. Und in so ein Lebenskonzept passt natürlich dieses Königskind-Ding nochmal super rein. Nicht nur die ganze Welt dreht sich um dich, du bist auch noch ein Königskind. Ich meine, wer träumte nicht einmal davon, König oder Prinzessin oder irgendwas sowas zu sein und einem gehört die Welt und alle anderen haben einem gehorchen. Ich fände es nicht schlecht. Aber das Mittelalter hat uns ja schon gelehrt, dass nicht die Sonne sich um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne. Und wir als Menschheit nicht der Mittelpunkt unseres Sonnensystems sind. Und genauso dreht sich auch nicht das Universum um uns. Auch das ist eine harte und bittere Lehre. Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Christen lernen zu sehen, es gibt Zeiten, in denen es uns gut geht und da können wir Gott loben und danken und preisen. Und es gibt Zeiten, in denen es schwierig und hart wird, wo wir wenig haben, wo wir vielleicht das Gefühl haben, wir haben nicht genügend zu leben. Und dann ist Gott immer noch der gleiche Gott und wir können ihm immer noch genauso vertrauen. Also auch Gottes Kinder haben einmal Mangel. Und jetzt mein letzter Gedanke, die Philippa als Geber. Die Philipper geben dem Paulus. Ich habe keine Ahnung, ob die Philipper so reich waren, dass sie sich gedacht haben, naja, lass uns mal gucken, ob wir ein bisschen Geld überhaben oder ob sie sich das vom Mund über Monate abgespart haben. Nun, es gibt, glaube ich, zwei Arten zu geben. Die eine Möglichkeit ist aus Anteilnahme, dass einem das Projekt, die Person, das Ziel echt wichtig ist und man möchte es unterstützen mit Geld. Und die andere ist, endlich seine Ruhe haben. Und beides bewirkt was bei einem selber, der gibt, und aber auch bei dem Empfangenen. Als Empfangener spürt man, ob hinter der empfangenen Gabe eine Sympathie, eine Liebe steht oder ein, ey komm und jetzt troll dich und lass mich in Ruhe. Und so wie ich den Brief der Philipper lese, scheint es mir zu sein, dass die Philipper nicht den Paulus mit Geld unterstützen, damit sie sagen, Mensch, dann lässt er uns endlich in Ruhe, ey. Dann kommt er nicht dauernd und erzählt immer, wie schlimm es ihm geht, sondern dass die Philipper wirklich ein Interesse haben an der Arbeit des Paulus, dass sie dankbar sind, dass sie sich interessieren für das, was er tut, dass er ihnen auf dem Herzen liegt und dass sie möchten, dass es ihm gut geht und dass sie ihnen deswegen Geld geben. Und ich glaube, auch das ist eine Sache, die wir lernen müssen oder wo wir zumindest darauf achten sollen, dass wir sowohl als Einzelpersonen, wie aber auch als Gemeinde, als evangelische Kirche, auch als Deutschland lernen müssen, darüber nachzudenken, wie geben wir wohin Geld, mit welcher Grundeinstellung. Ich glaube, dass eine der Auswirkungen, dass in dem Kontinent Afrika so viel drunter und drüber geht, auch daran liegt, dass viele westliche Staaten, die hätten helfen können, im Grunde genommen einfach nur so ein bisschen Geld hingegeben haben, um ihr schlechtes Gewissen zu beruhigen. Gib mal 20 Euro hin und dann kannst du in den Nachrichten in Ruhe darüber hören, dass Kinder hier oder da oder dort hungern, weil du hast ja 20 Euro hingegeben. Wir haben uns nicht wirklich als westliche Welt hineingegeben und gesagt, hey, wir wollen da wirklich zum Segen für die Menschen sein. Unabhängig davon, was es uns kostet und unabhängig davon, ob unsere Wirtschaft indirekt damit noch profitiert. Von daher ist es, glaube ich, eine Sache, dass wir als potenzielle Geber lernen müssen, dass es nicht nur darum geht, irgendwo mal einen Euro hinzudrücken, sondern dass es darum geht, auch ideell und vielleicht aber auch in Taten mit Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum Paulus von den Philippern gerne Geld nimmt. Weil er nicht das Gefühl hat, dass es eine Art Abschiebesumme ist, sondern weil er spürt, dass er ihnen wichtig ist und dass das Geld ein Ausdruck dieser Liebe und dieser Wertschätzung ist. Das sind die drei Punkte, die ich euch mit auf den Weg gehen wollte. Und jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, Gott zu loben. Und in diesen drei Liedern, die wir jetzt singen, steckt sowohl das Lob Gottes drin in Zeiten, wo es uns gut geht, als auch es steckt das Lob drin in den Zeiten, in denen es uns nicht gut geht. Und ich möchte euch einladen, beim Singen das wirklich ganz bewusst wahrzunehmen, dass beides zu unserem Leben dazugehört und dass wir für beides Gott danken können. Dann ist es noch so, dass wir während dieser Lieder und auch die Zeit danach noch Gebet anbieten möchten. Das heißt, wenn ihr ein Anliegen habt, ein Problem habt, wo ihr sagt, ich würde gerne mit einer anderen, einer zweiten Person dafür beten, dann ist die Uli Kopp da. Uli, wo bist du? Ja, da ist die Uli Kopp. Die wird zu dem Raum gehen, wo Musik steht. Das ist direkt neben den Kaffeetassen. Man kann es also eigentlich nicht verfehlen. Und die hat Zeit, für euch zu beten. Ja, sollen wir das jetzt auch machen, so mit dem Aufstehen so? Sehen die fit aus? Ja, also so ein Gottesdienst kann einen ja auch ein bisschen müde machen, vor allen Dingen, wenn die Luft so dicke ist wie hier. Deswegen möchte ich euch einladen, bei dem ersten Lied einfach aufzustehen und ihr könnt dann gerne weiter aufstehen bleiben, aber euch auch wieder setzen. Aber einfach mal, wenn ihr so gesund seid, dass ihr aufstehen könnt, noch mal ein bisschen die Hüften kreisen lassen. Und dann singen wir das erste Lied und das heißt Danke mit einem Ausrufezeichen.